Ich möchte mich hier ausdrücklich für das schöne Lied bedanken. Und das ist ja ganz unglaublich. Das passt genau zu der Predigt. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Was, wenn es heute wäre? Aber bevor wir mit der eigentlichen Predigt anfangen, möchte ich mich zunächst an unsere Schulkinder wenden. Und zwar an die jungen Leute. Dritte Klasse aufwärts, habe ich mir sagen lassen. Und ihr seid heute die Stütze der Gemeinde, weil ihr sollt ein Wort, einen Begriff erraten, um den die Predigt heute gehen soll. Es ist ziemlich schwer, aber ich gebe euch ein paar Tipps. Der gesuchte Begriff ist unsichtbar. Man kann es weder sehen, noch hören, noch riechen, noch schmecken, noch fühlen, noch anfassen. Jeder Mensch hat es. Der eine ein bisschen mehr und der andere etwas weniger, aber jedem ist es von Gott gegeben. Man kann es zwar nicht anfassen, aber man kann es messen. Zum Beispiel im Sport. Zum Beispiel bei einem Wettrennen. Was kann man denn da messen? Und womit? Na, Naomi? Schnelligkeit, ja. Und wie misst man das? Das Wort fehlt uns jetzt. Womit wird gemessen und was misst man? Also 100 Meter Lauf. Wie schnell seid ihr denn da? Ist schon mal jemand von euch 100 Meter gelaufen? Oder 50 Meter vielleicht noch in der dritten Klasse? Wie viel läufst denn da, Marc? Was schätzt du? Nee, 100 Meter. Und wie schnell bist du da? Was meinst du, Harold? 12,9 was? Sekunden. Also, danke. Der Begriff, um den es heute gehen soll, ist die Zeit. Und ihr habt ja schon festgestellt, die Zeit kann man messen. In Sekunden, in Minuten, in Stunden, in Tage, in Jahre und so weiter. Womit misst man denn die Zeit? Ja, Naomi. Mit der Uhr. Genau, und da gibt es ja verschiedene Uhren. Was für Uhren kennt ihr denn? Marc? Armbanduhr, genau. Naomi? Kuckucksuhr, ja. Bitte? Am Handy gibt es auch eine Uhr, natürlich, ganz modern. Noch andere Uhren bekannt? Naomi? Kirchturmuhr, ja. Die Sonnenuhr. Okay, jetzt die nächste Frage. Vergeht denn eigentlich die Zeit immer gleich schnell oder vergeht sie manchmal schneller und manchmal langsamer? Marc?
Ja, wenn wir uns langweilen, dann denken wir, dass die Zeit langsamer.
Danke, gut, dass du das noch gesagt hast. Wir denken manchmal. Es kommt uns so vor, als ob die Zeit heute wirklich so langsam vergeht. Oder natürlich auch, wenn man ganz was Schönes erlebt, die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Aber in Wahrheit, absolut gesehen, vergeht die Zeit immer gleich schnell. Immer? Oder kennt ihr vielleicht ein Beispiel aus der Bibel, wo die Zeit stehen geblieben ist? Marc? Ja, bei den Israeliten, ja. Wer war damals da der Chef von den Israeliten? Naomi? Nein, Mose ist dicht daneben. Der Nachfolger von Mose, Mark? Josua, genau. Das können wir lesen, das machen wir jetzt aber nicht. Im Josua-Buch, Kapitel 10, die Verse 12 bis 14. Machen wir doch. Weil es so schön beschrieben ist in der Bibel. Josua 10, Kapitel 12, Vers 12. Da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor dem Volk Israel dahingab, und sprach in Gegenwart Israels: Sonne, stehe still in Gibeon, und du Mond im Tal Ajalon. Da ist doch tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Und in Vers 14 heißt es: Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach. Gott ist der Herr der Zeit, der kann das machen. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Läuft denn die Zeit manchmal auch rückwärts? Nein, normalerweise nicht. Du meldest dich, Naomi? Richtig. Fällt euch der Name ein von dem König? Das war der Hiskia. Und der war eigentlich todkrank, der lag auf seinem Totenbett. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt ihm: Du musst sterben. Und der Hiskia will aber nicht sterben und ist ganz traurig. Und da schenkt ihm Gott noch 15 Jahre Lebenszeit dazu. Jetzt habe ich euch etwas mitgebracht, ein Gerät, damit man sich das irgendwie leichter vorstellen kann. Was ist denn das, Naomi? Eine Sanduhr. Und wenn man die umdreht, ist das eine Sanduhr, da läuft der Sand von dem obersten Teil nach unten genau in 5 Minuten. Und jetzt müsstet ihr euch vorstellen, wenn ich sage, die Zeit soll rückwärts laufen, dann müsste jetzt der Sand von unten nach oben laufen. Und das geht natürlich nicht. Nur bei Gott geht das. Im Falle Hiskia. Eine letzte Frage noch an euch. Warum ist es denn für uns Menschen wichtig, zu wissen, wie spät es ist? Ja, Harold? Genau, man will sich organisieren. Was hat man vielleicht vor? Morgens. Ja, Mark. Ein Termin, genau. Der Termin heißt meistens Schule, ne? Und da möchte man natürlich in keinem Fall zu spät kommen oder auch bei anderen wichtigen Gelegenheiten. Also die Zeit ist für uns Menschen schon sehr wichtig. Ich möchte mich bei euch bedanken. Das war sehr wichtig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch wieder woanders hinsetzen. Ihr könnt auch hier vorne sitzen bleiben. Aber vielen Dank, das hat uns wirklich geholfen. Ich wende mich jetzt an die ganze Gemeinde. Und ich hoffe, ihr seid jetzt schon ganz gespannt. Und ich möchte euch zum Einstieg in unsere Betrachtung über die Zeit heute die erste Strophe eines Gedichtes vorlesen. Sag mir, was ist doch die Zeit? Man sieht sie nicht und kann sie nicht fassen, und doch ist sie da und immer bereit, sich unaufhörlich nützen zu lassen. Nur steht sie nicht still, sie hält sich nicht auf. Gar rasch, gar eilig ist ihr Lauf. Kaum merkt man sie neben sich stehen, da ist sie auch schon am Weitergehen. Und wo eilt sie hin, diese flüchtige, kostbare Zeit? Sie eilet hin nach der Ewigkeit. Sag mir, was ist doch die Zeit? Wir alle haben Zeit von Gott geschenkt bekommen, unsere Lebenszeit. Und die können wir gleich wieder einteilen in die Zeit der Kindheit, in die Schulzeit, in die Jugendzeit, in die Zeit der Berufstätigkeit. Für manche gibt es dann auch eine Hochzeit. Es gibt auch die Elternzeit. Es gibt Freizeit, Urlaubszeit und dann auch die Zeit des Alters. Und dann kommt das Lebensende, der Tod. Eins möchte ich gleich am Anfang klarstellen, die Sache mit dem Tod, das war nicht Gottes Wille und das war auch nicht sein ursprünglicher Plan. Gott wollte den Menschen ursprünglich ewiges Leben schenken, aber ewiges Leben zusammen mit ihm, in Harmonie mit Gott, in einer Vertrauensbeziehung zu Gott. Gott ist der Herr des Lebens. Er hat das Leben gemacht. Und wahres Leben und ewiges Leben ist nur mit ihm möglich. Gott ist auch der Herr der Zeit. Bei ihm heißt die Zeit Ewigkeit. Wie wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, hat der Mensch Gott sein Vertrauen entzogen. Er vertraute der Schlange mehr als Gott. Er zweifelte an Gottes Wort, nicht nur an seinem Wort, sondern auch an seiner Liebe und beschloss, sein Leben ohne Gott führen zu wollen. Und das ist die eigentliche Kernsünde, sein Leben ohne Gott führen zu wollen. Und die Bibel stellt das ganz nüchtern fest, dieser Sünde sollt ist der Tod. Nunmehr ist die Zeit des Menschen beschränkt durch den Tod. Auch in vergangenen Zeitaltern mussten die Menschen sterben. Aber mir kommt es so vor, als ob gerade in unserer Zeit, in unserer modernen Zeit, wo so viele Maschinen uns die Arbeit abnehmen, der Mensch keine Zeit mehr hat. Wie kommt das? Ich glaube, dass der moderne Mensch in der Welt des Raumes lebt. Durch die Technik hat der Mensch den Raum erobert. Worum geht es in der Welt des Raumes? Es geht um Dinge, um den Erwerb von Dingen, um den Besitz von Dingen. Das muss ich unbedingt haben. Wo gibt es das? Wo hast du das her? Wo kann ich das kaufen? Im täglichen Leben befassen wir uns mit Dingen, die unsere Augen sehen können, die wir uns dienstbar machen können, die wir beherrschen können, die wir besitzen können. Die Zeit aber kann man nicht besitzen. Und damit haben wir ein Problem. Und das Leben läuft falsch, wenn der Erwerb von Dingen unser einziges Anliegen ist. Wir alle werden leicht vom Glanz der Dinge geblendet. Realität ist für uns etwas Dinghaftes. Es besteht aus Materie. Und dieses Denken hat auch Eingang in die meisten Religionen gefunden. Der Mensch meint, er muss ein sichtbares Abbild der Gottheit haben. Wo kein Bild ist, da ist auch kein Gott. Und so kommt es zur Verehrung von heiligen Bildern oder heiligen Orten. Und die Entweihung eines solchen Bildes ist ein Sakrileg. Und so kommen Religionskriege zustande. Auch nicht religiöse Menschen verehren Denkmäler und Nationalheiligtümer. Aber ein Gott, den man abbilden kann, ist ein Gott, den man eingrenzen kann, nur ein Schatten des Menschen. Der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, ist für unsere beschränkten Augen unsichtbar und wohnt, wie Paulus sagt im Timotheus, in einem Licht, wo niemand zukommen kann. Gott selbst sagt in den 10 Geboten, dass sich der Mensch kein Bildnis von ihm machen soll, es auch nicht anbeten oder verehren soll. Gott ist größer und herrlicher, als wir uns vorstellen können. Aber unsere Gebundenheit an Dinge hat zur Folge, dass viele Menschen blind sind für alle Realitäten, die keine Dinge sind und sich dennoch als Tatsachen erweisen. Ja, wir wissen wohl, was wir mit dem Raum machen können, ihn erobern und besitzen. Wir wissen aber nicht, was tun mit der Zeit. Die Bibel ist viel mehr an der Zeit interessiert als am Raum. Gott ist der Herr der Zeit und somit auch der Herr der Geschichte. Und so offenbart uns die ganze Bibel Gottes Hand im Weltgeschehen. Ganz besonders deutlich wird es in den prophetischen Büchern Daniel und Offenbarung. Aber Gott ist nicht nur interessiert an der Geschichte der ganzen Menschheit, er ist auch an unserer eigenen Lebensgeschichte interessiert, an jedem von uns. Sein Ziel ist es, die ursprüngliche Vertrauensbeziehung zwischen uns und ihm wiederherzustellen. Die Bibel nennt das den Heilsplan Gottes. Wir wollen uns jetzt auf die große Frage einlassen: Sag mir, was ist doch die Zeit? Das Wort Zeit kommt in der Bibel unzählige Male vor. So gibt es eine Zeit der Erfüllung, Ihr kennt den bekannten Text, Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt eine Zeit des Endes in Daniel 8, Vers 17. Es gibt eine Zeit des Regens, Frühregen und Spätregen. Es gibt eine Zeit der Erquickung, eine Zeit der Trübsal und eine Zeit der Ernte. Es gibt eine Stunde des Gerichts, eine Zeit der Heilung. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Zeit, und über die wollen wir heute Morgen nachdenken. Wir finden diesen besonderen Ausdruck dreimal in der Bibel. Und zwar in der Luther-Übersetzung 84. Ich habe das überall nachgelesen, wo ich konnte, und es wird oft ein kleines bisschen anders dargestellt, aber wenn ihr selber jetzt aufschlagt, Psalm 69, Vers 14, da heißt es in Luther 84, ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Und oft findet man in den Bibeln zur angenehmen Zeit. Aber hier heißt es zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Wir finden denselben Ausdruck auch in Jesaja, Kapitel 49, Vers 8, erster Teil. Jesaja 49, Vers 8. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und das dritte Mal finden wir den Ausdruck in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2. Da zitiert der Paulus den Jesaja-Text, denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und dann fügt Paulus hinzu, es ist bei mir fett gedruckt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das Thema unserer Predigt lautet also heute, die Zeit der Gnade. Das erste Mal in der Bibel, dass wir von einer Gnadenzeit lesen, ist 1. Mose Kapitel 6, der Bericht über die Sintflut. Dort gibt Gott noch eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Das zweite Beispiel sind die Städte Sodom und Gomorra. Sie waren für ihre moralische Verdorbenheit damals weit und breit bekannt. Und Gott hatte eine sehr lange Geduld mit ihnen und gab viele Gelegenheiten zur Umkehr, aber die Einwohner dieser Stadt wollten nicht. Dann finden wir eine Begebenheit in 1. Mose Kapitel 15, wo Gott dem Abraham verheißt, dass seine Nachkommen das Land Kanaan besitzen werden. Ich nehme jetzt im Weiteren die Schlachterübersetzung, und da können wir mal aufschlagen, 1. Mose Kapitel 15, die Verse 13 und 16. Da sprach Gott zu Abram, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Vers 16. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Gott schenkt hier also eine Gnadenzeit von 400 Jahren dem heidnischen Volk der Amoriter, einem Volk mit ganz haarsträubenden Gottesdienstpraktiken und Menschenopfern. Trotzdem bekommen sie eine Gnadenzeit. Und eine ganz persönliche Zeit der Gnade schenkte Gott dem König Hiskia, wir haben das eben schon erwähnt, 15 Jahre zusätzliche Lebenszeit. Dann kennen wir natürlich auch den Propheten Jona. den Gott nach Ninive schickte mit einer besonderen Botschaft. Es sind noch 30 Tage, dann wird Ninive untergehen. Die Leute von Ninive haben diese Gnadenfrist gut genutzt. Sie taten Buße und haben so das drohende Gericht abgewendet. Dann wissen wir auch von einer ganz besonderen Gnadenzeit für das Volk Israel als auserwähltes Volk Gottes. In Daniel Kapitel 9 heißt es, 70 Wochen, prophetische Wochen, also 490 Jahre, sind bestimmt für das Volk Israel. Und diese Gnadenzeit für Israel als Volk lief ab mit der letzten Woche, als sie Jesus gekreuzigt haben und am Ende der 70. Woche, als sie Stephanus gesteinigt haben. Paulus sagt das ganz deutlich in Apostelgeschichte 13, Vers 46. Da sagte Paulus freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Gott kündigt ein Gericht an, aber zuvor gibt er den Menschen eine Zeit der Gnade, mit dem Wunsch, dass sie umkehren möchten, um sie zu erretten. Wir wollen jetzt eine besondere Zeit der Gnade etwas genauer betrachten, denn es ist eine Zeit, die Jesus mit der Zeit unmittelbar vor seiner Wiederkunft vergleicht. Von allen Städten weit und breit war sie die schönste. So schön und fruchtbar, dass sie wie ein Garten des Herrn war. Eine üppige tropische Vegetation gedieh überall prächtig. Palmen, Olivenbäume und Wein. Es gab ein angenehmes Klima in dem Flusstal. Die Felder brachten reiche Ernten hervor und auf den umliegenden Hügeln weideten große Herden. Kunst und Handel waren weitere Faktoren für den Reichtum dieser stolzen Stadt. Ihre Paläste beherbergten die Schätze des Orients und Wüstenkarawanen sorgten für reichlich Nachschub von allen möglichen Kostbarkeiten. Alle Bedürfnisse des Lebens konnten mit Leichtigkeit befriedigt werden. Das Leben war schön und angenehm. Es gab nur einen Wermutstropfen, eine große Abschreckung, und das waren die Einwohner dieser Stadt. Die Stadt hieß Sodom. Lasst uns nun aufschlagen das Lukasevangelium, Kapitel 17, die Verse 26 bis 29. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Damals war es also Sodom. Und von den vielen bedeutenden Einwohnern der Stadt Sodom damals ist uns nur einer mit Namen bekannt, Lot. Da fragt man sich natürlich, was war das für ein Mann und was hatte er in dieser Stadt zu suchen? Wir finden die Antwort im ersten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 8 bis 13. Da sprach Abram zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. denn sie war überall bewässert, wie ein Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Wir halten fest, es war damals jedermann wohl bekannt, dass die Leute von Sodom böse waren. Ja, was genau war denn da los in Sodom, dass das Unrecht bis zum Himmel schrie? Das müssen wir jetzt wissen, weil Jesus ja das Verhalten von Sodom mit der Zeit kurz vor seiner Wiederkunft vergleicht, also mit unserer Zeit. Wir lesen, was der Prophet Hesekiel dazu schreibt. Hesekiel 16, und 50. Ich lese nach Schlachter. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Greuel vor mir. Die Gründe, die Hesekiel hier nennt, sind Hochmut, Überfluss, sorglose Ruhe. Es gibt wohl nichts, was sich Menschen mehr wünschen, als reich zu sein und dazu noch viel freie Zeit zu haben. Doch gerade diese Dinge wurden den Leuten von Sodom zum Verhängnis. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und Müßiggang und Reichtum zusammen können das Herz hart werden lassen. Gott beanstandet hier, dass sich niemand um die Armen und Bedürftigen kümmerte. Und es fällt direkt auf, dass sich Jesus offensichtlich schon im Alten Testament mit den Armen und Bedürftigen identifiziert. Was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was beanstandet Gott noch? Sodom war hochmütig. Statt Hochmut kann man auch sagen Stolz oder Überheblichkeit oder Arroganz, gerne zusammen mit Ignoranz oder Vermessenheit oder Selbstherrlichkeit oder Hybris. Das griechische Wort Hybris bedeutet Vermessenheit gegen die Götter. Wie sieht es da heute aus, in unserem säkularen Zeitalter? Gibt es überhaupt noch irgendwelche Tabus? Kürzlich haben wir gerade die Sache mit Charlie Hebdo verfolgen können. Ich kann alles, ich darf alles und ich tue alles. Damals, die Leute von Sodom lebten ihr Leben völlig ohne Gott. Gott hätte auch zu ihrem Lebensstil nicht gepasst. Und man wollte sich auch ganz bestimmt von niemandem Vorschriften machen lassen. Und die lange Geduld Gottes, die lange Zeit der Gnade, wurde noch so ausgelegt, als gäbe es gar keinen Gott, der da Rechenschaft fordern könnte. Und heute? Heute sind wir in der Zeit angekommen, von der Petrus spricht. Lasst uns mal nachlesen, 2. Petrus 3, Verse 3 und 4. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Es bleibt also alles beim Alten. Apropos Schöpfung, gibt es denn überhaupt einen Schöpfer, der mir etwas zu sagen hat, oder bin ich mein eigener Gott? Das meint Hesekiel hier, wenn er von Hochmut, Arroganz und Hybris spricht. Und wieder ist es so wie in Sodom. Die lange Geduld Gottes, die lange Zeit der Gnade wird ihm als Schwäche ausgelegt. Die Zeit verstreicht und verstreicht, sie verstreicht ungenutzt. Es bleibt einfach alles beim Alten. Im Hesekiel-Text heißt es, die Schuld deiner Schwester Sodom war die, sie beging vor meinen Augen abscheuliche Taten. Die Sodomer frönten hingebungsvoll ihren sinnlichen Begierden. Wir wissen ja, was Sodomie ist, und das gehört zu den Gräuelsünden vor Gott. Jetzt müssen wir uns jedoch die Frage stellen, wussten denn die Leute von Sodom überhaupt von der Existenz Gottes? Und war ihnen bewusst, dass sie unentwegt sündigten? Kann man sie also überhaupt verantwortlich machen für ihre Taten? Allerdings. Erstens, Abraham. Als Abraham die Gefangenen von Sodom aus der Hand der Elamiter befreite, wurde die Aufmerksamkeit der Leute auf den wahren Glauben gelenkt. Abraham war für das Volk von Sodom also kein Unbekannter. Seine Anbetung des unsichtbaren Gottes hatte schon öfter für Spott und Hohn gesorgt. Aber sein Sieg über die viel stärkere Streitmacht und seine großherzige Art, wie er mit den Gefangenen und der Beute umging, nötigte ihnen doch Respekt ab. Wir lesen das in 1. Mose 14, die Verse 21 bis 23. 1. Mose 14, 21 bis 23. Und ich habe jetzt wieder die Luther-Version. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute, die Güter behalte dir. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht. Abraham bekennt sich hier klar und deutlich zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Die Sodomiter können also nicht sagen, sie hätten nichts gewusst. Nur Abrahams edle Haltung, die war ihnen völlig fremd. Zweitens, Lot zog nach Sodom. Das war sicher keine weise Entscheidung von Lot, aber für die Einwohner von Sodom war es nochmals eine goldene Gelegenheit. Gott sorgte dafür, dass in dieser moralischen Finsternis noch einmal Lichtstrahlen der Erkenntnis aufleuchteten. Wir finden den Beleg dafür bei Petrus. 2. Petrus 2, Vers 6 bis 8. Und er hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt, und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat erlöst den gerechten Lot, welcher geplagt wurde von dem unzüchtigen Wandel der schändlichen Leute. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre gesetzlosen Werke. Die Leute von Sodom hatten also viele Jahre lang Zeit der Gnade. Aber die lief nun langsam ab. Das Maß der Sünden war fast voll. Und jetzt wird es spannend. Wir wollen das jetzt, das Geschehen, ganz nah an uns heranlassen. Die letzte Nacht Sodoms steht unmittelbar bevor. Aber die Menschen merken nichts. Der letzte Tag unterschied sich in keiner Weise von all den anderen Tagen in der Vergangenheit. Es ist alles beim Alten. Die Abenddämmerung verbreitet ein liebliches Bild von Frieden und Sicherheit. Die untergehende Sonne lockt die Stadtbewohner aus ihren Häusern, Scharen von Vergnügungssüchtigen sind auf den Straßen unterwegs auf der Suche nach Belustigungen. Aber jetzt nähern sich im Dämmerlicht zwei Fremde dem Stadttor. Es scheinen Reisende zu sein, die die Nacht in der Stadt verbringen wollen. Niemand ahnt, dass sich hinter diesen unauffälligen Wanderern Engel Gottes verbergen. Auch hätte sich die sorglose, lustige Menge nie im Traum einfallen lassen, dass die Art und Weise, wie sie diese himmlischen Boten in dieser Nacht behandeln würden, der Tropfen sein würde, der das Fass ihrer Schuld zum Überlaufen bringen und den Untergang der stolzen Stadt besiegeln würde. Und das müssen wir jetzt wörtlich aus der Bibel lesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 19. Die Verse 1 bis 17 nach der Schlachterversion. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus, und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich herein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie die Tür nicht finden konnten. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen und seine Töchter, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diesen Ort verderben. Aber es war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht hinweggerafft wirst. In dieser Nacht von Sodom steht der Charakter der Einwohner auf dem Prüfstand. Unter all den Menschen gab es einen Mann, der den Fremden freundliche Aufmerksamkeit entgegenbrachte. Auch Lot erkannte ja zunächst nicht, wer sie wirklich waren. Aber Höflichkeit und Gastfreundschaft waren für ihn selbstverständlich. Lot hatte außerdem schon oft beobachtet, welche Misshandlungen Fremde in Sodom erleiden mussten. Und so wollte er sie unter seinen Schutz nehmen, indem er ihnen Quartier in seinem eigenen Heim anbot. Aber die Fremden lehnten ab. Nein, danke. Wir wollen lieber im Freien übernachten. Oh, oh, keine gute Idee. Aber wir haben es hier mit Engeln zu tun. Sie wollten wohl die Aufrichtigkeit Lots auf die Probe stellen und außerdem den Eindruck erwecken, sie wären unwissend in Bezug auf die Machenschaften der Sodomiter. Ihre Antwort machte Lot umso entschlossener. Sie nicht schutzlos dem Pöbel auszuliefern. Vers 3. Er aber drang sehr in sie, bis sie schließlich nachgaben. Es sind oft die ganz kleinen Dinge in unserem Leben, die offenbaren, wes Geistes Kind wir sind. Kleine Aufmerksamkeiten, simple Höflichkeiten oder Hilfestellungen, etwas herschenken von unserer Zeit. Das sind alles kleine Mosaiksteinchen, die einen Charakter ausmachen. Aber die Szene am Tor, wo die Wanderer zunächst zögerten und Lot sie hartnäckig bedrängte, war seinen Nachbarn nicht entgangen. Schon bald hatte sich eine gewaltbereite Menge vor Lots Haus versammelt. Sie hielten mit ihren Absichten auch überhaupt nicht hinter dem Berg und pöbelten laut herum: Bring sie raus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Lot geht selber raus und versucht, die aufgebrachte Menge zu beschwichtigen und an ihr Gewissen zu appellieren. Aber da ist kein Gewissen, an das man appellieren kann. Sie bedrohen ihn, Vers 9. Sie wollen es noch schlimmer treiben mit ihm als mit ihnen. Mit diesem Satz stellen sie klar, dass sie sehr wohl ganz genau wissen, dass ihr Tun böse ist. Aber sie wollen nicht davon ablassen, sondern ganz im Gegenteil, es noch schlimmer treiben. Und die Gnadenzeit verrinnt und die Menschen merken es nicht. Die Vorkommnisse in dieser Nacht stellen keine größeren Sünden dar, als die, die in anderen Nächten zuvor auch schon begangen worden waren. Alles war wie gehabt, alles beim Alten. Aber nun überstürzen sich die Ereignisse und sie öffnen Lot die Augen, welche Art von Gästen er tatsächlich bei sich beherbergt. Vers 11. Die Engel schlagen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, sodass sie die Tür nicht finden können. Auch dieses übernatürliche Eingreifen Gottes beeindruckt die Leute von Sodom nicht. Niemand kommt zum Nachdenken. Wieder eine vertane Gelegenheit. Die Engel enthüllen Lot nun den Zweck ihrer Mission. Wir werden die Stadt dem Erdboden gleich machen. Schnell, warne deine Familienangehörigen, aus dieser gottlosen Stadt zu fliehen. Aber seine Schwiegersöhne lachen Lot aus. Es schien ihnen wie ein Scherz. Vers 14. Sie konnten keine Anzeichen irgendeiner Gefahr erkennen. Alles war so wie immer. Warum also sollten sie das schöne Sodom verlassen? Auch Lot zögerte. Es fiel ihm schwer, die Schwiegersöhne auf eigenen Wunsch zurückzulassen. Es fiel ihm schwer, sein Heim und den im Laufe des Lebens erarbeiteten Wohlstand einfach hinter sich zu lassen. Er konnte sich nicht dazu durchringen, wirklich wegzugehen. Schließlich werden die Engel direkt handgreiflich. Sie nehmen Lot, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führen sie eilends aus Sodom hinaus. Draußen hören sie den Befehl: Lauft um euer Leben, dreht euch nicht um, schaut nicht zurück, flieht auf die Berge, damit ihr nicht umkommt. Was hat uns nun diese Geschichte von Sodom heute zu sagen? Jesus sagt im Lukasevangelium, wir lasen es: Genauso wie in den Tagen Lots wird es auch sein an dem Tag, an dem der Menschensohn erscheint. Paulus sagt im 2. Korinther 6, Vers 2, die Lutherversion 84, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen, und fügt hinzu, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils, heute. Damals war es Sodom. Was geht es uns an? Die Stadt hätte genauso gut Ninive heißen können. Und tatsächlich kam ja auch Ninive in die gleiche Situation wie Sodom. Ihre Sünden reichten auch bis an den Himmel. Aber die Einwohner von Ninive reagierten auf Gottes Botschaft. Die Stadt hätte auch genauso gut Babylon heißen können. Wir alle kennen ja den Ausdruck Sündenbabel. Wie heißt die Stadt heute? Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, vor einigen Jahren tobte der Hurrikan Katrina und verwüstete die Stadt New Orleans im Süden der USA. Und damals wurden Stimmen laut, das sei ein Gottesgericht wegen der Verdorbenheit dieser Stadt. Ich denke, das zu beurteilen steht uns nicht zu. Aber ich glaube allerdings, das greift alles viel zu kurz. Heutzutage ist es nicht eine einzelne Stadt. Man muss global denken. Und es ist auch in Wirklichkeit ein globales Problem. Es geht nämlich weltweit, wo man auch hinschaut, drunter und drüber. Nur ein Beispiel möchte ich euch hier zitieren, und zwar aus der Zeitschrift Adventist World vom Februar 2015 auf Seite 5. Der Bericht stammt aus Kenia. Muslimische Extremisten hielten einen Bus an, der sich auf dem Weg nach Nairobi befand. Wer kein Muslim war, wurde zum Aussteigen gezwungen und kurzerhand erschossen. Darunter auch 8 Siebenten-Tags-Adventisten. Sie waren am Sabbatmorgen mit dem Bus unterwegs zum Gottesdienst. Auf die Beileids-E-Mail von Bruder Wilson antwortete Bruder Rugari, der Präsident der Ostzentralafrikanischen Division, ich bin sprachlos angesichts dieser sinnlosen, abscheulichen Morde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus noch lange auf sich warten lässt. Er hätte schon gestern kommen müssen. Angesichts dieser Zustände ist die Welt zu einem Ort geworden, an dem man nicht mehr leben kann. Wir haben eingangs gesagt, wir können die Zeit nicht beherrschen. Wir können auch nicht Lebenszeit ansammeln für später. Wir haben nur die Zeit von heute. Heute haben wir Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für Jesus. Noch haben wir die Möglichkeit zu wählen. Entweder es bleibt alles beim Alten. Bleib so, wie du bist, liest man manchmal auf Geburtstagskarten. Oder ich entscheide mich heute bewusst, dass ich Zeit mit Jesus verbringen möchte, damit er mich verändern kann. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Viele von uns sind alte Sieben-Tags-Adventisten. Und da denken wir vielleicht, wir haben uns ja schon längst für Jesus entschieden, oft vor langer, langer Zeit. Aber leben wir auch entschieden? E.G. White formuliert es sehr deutlich in dem Büchlein Our High Calling, also unsere hohe Berufung. Auf Seite 215 schreibt sie, wer sich nicht jeden Tag erneut für Jesus entscheidet, durch die tägliche Aufnahme von Salz aus dem Wort Gottes, bleibt nicht bekehrt. Jeden Tag, den Gott uns noch schenkt, heißt es heute. Heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Ich möchte euch nun zum Abschluss noch das Gedicht Zeit ist Gnade ganz vorlesen. Zeit ist Gnade von Luise West. Sag mir, was ist doch die Zeit? Man sieht sie nicht und kann sie nicht fassen, und doch ist sie da und immer bereit, sich unaufhörlich nützen zu lassen. Nur steht sie nicht still. Sie hält sich nicht auf. Rasch, gar eilig ist ihr Lauf. Kaum merkt man sie neben sich stehen, da ist sie auch schon am Weitergehen. Und wo eilt sie hin, diese kostbare, flüchtige Zeit? Sie eilet hin nach der Ewigkeit. Was ist doch die Zeit? Zeit ist Gnade, so sagte man mir. Gott schenkte sie mir, er schenkte sie dir. Aus seinem Reichtum, aus seiner Fülle. Nun sollen wir sie nützen, so ist es sein Wille. Was ist die Zeit? Zeit ist Gnade, das leuchtet mir ein. Drum soll sie mir kostbar, ja heilig sein. Sie fleißig zu nützen, das sei mir Pflicht. Sie zu vergeuden, gab Gott sie uns nicht. Nützen im Dienste der Ewigkeit will ich die kostbare, flüchtige Zeit. Zeit ist Gnade. Und hört einmal auf. Ist einst vollendet mein irdischer Lauf. Dann ist die Zeit für mich abgetan. Dann fängt unbegrenzt die Ewigkeit an. Und dann fragt Gott, was hast du gemacht mit der kostbaren Zeit, die ich dir geschenkt? Wie hast du sie zugebracht? Dich nur in irdisches Treiben versenkt, sie verträumt mit Dingen, die nichtig und klein? O, möge dies doch nicht so sein. Wohl uns, wenn wir nützen die Zeit und kaufen sie aus für die Ewigkeit. Amen.